Wer von euch eine Bibel dabei hat, könnt ihr gleich hoffentlich zücken und den Text mitlesen. Mir ist neulich mal so ein Spruch untergekommen, dass es bei Christen drei Kategorien von Bibeln gibt. Es gibt einmal so eine große Bibel, ne? Die nennt sich dann das Schwert. Kann man so als Spaß sagen. Dann gibt es die Lutherbibel, die Gideon-Bibel. So kleine Senfkorn, die nennen sich dann Klappschwerter. Was ist dann sowas? Ein Laserschwert. Und ich finde ja das sehr schön, dass die Bibel als Schwert bezeichnet wird, dass wir das Wort Gottes als Schwert des Geistes bezeichnen, weil es wirklich an unsere Seelen rangeht und das voneinander trennt, was auch gar nicht zusammengehört. Sondern dass wir da wirklich Klarheit reinkriegen und Gott bis auf den Grund unserer Seele sprechen kann. Der Bibeltext steht im 1. Korinther 13, Verse 1 bis 13. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahingebe, um mich zu rühmen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört nicht auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn er kommen wird, das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Stellt euch doch mal vor einem inneren Auge vor, wie das wäre, wenn hier jemand stände, der redet vollmächtig, sowohl mit menschlichen Worten, als auch, dass er ins Engelszungen redete. Und jeder von euch weiß, dass das so eine himmlische Gabe ist. Und ihr hört diesen Menschen reden und ich meine, also mich wird das beeindrucken, weil ich finde das total krass. Stellt euch vor, jemand wäre hier, der redet prophetisch in die Herzen rein, der kann euch sagen, was ihr gestern zum Mittag hattet, der kann euch sagen, was ihr letzte Woche Doofes gedacht habt, der kann euch zeigen, wo dieses oder jenes in eurem Leben schief ist und der weiß einfach, so sagt Paulus, alle Geheimnisse und hat alle Erkenntnis. Ich würde erstmal denken, wow, was für ein vollmächtiger Mensch, den Gott da auserwählt hat. Und stellt er vor, der hat einen Glauben. Wenn der glaubt, dann passieren Dinge. Ja, dann geht nicht nur ein Kopfschmerz weg, dann wird richtig krass bergversetzt, da passiert was, da passiert Heilung. Wenn derjenige glaubt, für ein größeres Gebäude in einer Gemeinde, dann steht es nächste Woche zur Verfügung. Stellt euch vor, so jemand. Und ehrlich gesagt, glaube ich, dass wir manchmal auf Leute gucken mit geistigen Gaben und sind schwer, schwer beeindruckt. Denken, boah, was für ein super Christ. Ich erlebe das manchmal, dass es so ein bisschen schon so fangemeindemäßig ist. Vielleicht hier in Norddeutschland oder in Deutschland selber ein bisschen weniger als anderswo auf der Welt, dass man bestimmten Predigern so nacheifert und denkt, wow, das sind aber die coolen Typen, weil sie Wunder vollbringen, weil da große, krasse Dinge passieren. Aber der Maßstab, ob das nun wirklich toll ist, ob die wirklich so super groß sind, ist nicht, dass sie geistig voll begabt sind. Der Maßstab, an dem wir uns auch messen lassen müssen, ist, haben wir Liebe? Ist die Liebe Gottes in uns? Und wenn man das vergleichen würde, und wenn Gott eine Wertung vornehmen würde, was wertvoller und wichtiger ist, dann wäre irgendein unbekannter Christ, der sich aus Liebe um Menschen kümmert, garantiert mehr im Fokus Gottes als jemand, der keine Liebe für Gott hat, aber die dicksten Dinger vollbringt geistlich und wo die Gaben in großer, großer Fülle vorhanden sind. Weil diese Trennung für mich so ein bisschen, wie soll man sagen, sie wirkt unorganisch. Eigentlich ist jemand, der Gott liebt, doch jemand, der dann auch sich ihm hingibt und aus der Liebe zu Gott sich nach Gaben ausstreckt und diese Gaben von Gott geschenkt bekommt in dem Maße, wie Gott es ihm zuteilen möchte. Aber wir haben hier ein Konstrukt, an dem Paulus deutlich machen möchte, und wenn du noch so vollmächtig bist und wenn du noch so krasse Sachen tust, die Liebe ist immer wichtiger. Und da müssen wir uns selber hinterfragen. Ich tue das und ich würde da, ich sag mal so, auf einer Skala von 1 bis 10 möchte ich mich gar nicht wagen zu bewerten, weil es gibt Bereiche, wo ich glaube, da schneide ich ganz gut ab, und es gibt Bereiche, wo ich sagen müsste, ja, da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Und ich sage was ganz Provokantes, aber ich glaube, euch schocke ich damit gar nicht, bei uns allen, bei der gesamten Christenheit in Deutschland ist, was die Liebe angeht, noch sehr viel Luft nach oben. Warum? Woran erkennen die Leute, die Jesus nicht kennen, woran sollen sie uns erkennen? An der Vollmacht, an den Gaben? Das ist auch nicht schlecht, aber an der Liebe, die wir zueinander haben. Und an der Liebe, die wir zu anderen Menschen haben. Es ist nicht häufig, auch wenn man mit Menschen redet, die Gott nicht kennen, es ist nicht der Punkt, der sie beeindruckt, was man für tolle Gaben hat, sondern warum interessierst du dich für mich? Warum ist dir das wichtig? So, sie spüren die Liebe. Und das beeindruckt mehr als alles andere. Weil das eine Kraft ist, die Herzen erreicht und überwindet. Und wenn man sich heute umguckt in dieser Welt, das läuft doch alles nur nach, was kannst du mir tun, was gut für mich ist? Wo habe ich meinen Vorteil? Warum soll ich das für dich tun? Was kriege ich denn zurück? Jeder denkt nur daran, an emotionale Gewinnmaximierung oder auch materielle Gewinnmaximierung. Was kriege ich wieder? Und wenn dann jemand selbstlos irgendwas tut, dann ist er schon schief angeguckt. Ich meine, was kostet mich das jetzt? Warum machst du das jetzt? Warum? Du willst keine Gegenleistung? Hä? Das ist den Leuten schon suspekt. So verprägt ist unsere Gesellschaft. Und deswegen ist die Liebe etwas, wonach wir uns immer mehr ausstrecken können. dass wir das in unser christliches Leben kriegen. Und ich stelle mich da selber drunter unter das Wort, ich habe da wirklich Nachholbedarf. Liest das mal mit euren Augen, hört das mal mit euren Ohren und setzt für euch selber mal einen Vergleich, wenn ich die nächsten Verse lese, wie ihr da abschneidet. Das muss keiner laut sagen, aber hört mal genau hin und prüft euch mal dabei. Ihr könnt für das Wort die Liebe ja einfach mal deinen Namen einsetzen und gucken. Und wenn du das Gefühl hast, ja, da habe ich ganz großen Frieden drüber, das ist gut. Und du denkst so, na, passt nicht so ganz. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Wer von euch ist in einem langen Stau langmütig und freundlich? Wenn vor dir jemand eiert und du denkst, meine Güte, hinter mir 20 Autos, vor mir einer, ich kann nicht überholen, es ist 80 erlaubt, es ist 100 erlaubt, der nuckelt hier mit 70 durch die Gegend. Wer von euch ist da langmütig und freundlich? Ja? Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Du könntest für Eifer noch einsetzen, sich aufregen, sich ereifern. Warum gibt der nicht mehr Gas? Kann er nicht schneller fahren? Sonntagsfahrer. Ja? Also, ich könnte an der Stelle, wenn ich nur dieses Beispiel nehme, es gibt hunderte andere, die man nehmen kann, aber für mich wäre dieses Beispiel so ein Paradebeispiel, wo ich sagen könnte, Stefan ist nicht langmütig und freundlich und er eifert sich sehr wohl. Ja? Ein Beispiel, vergleicht das mit euch. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Bist du jemand, der die Dinge tut für Gott, ohne dass es dir wichtig ist, was das andere das sehen? Oder sagst du, ich habe letzte Woche 5 Stunden gebetet für dies und jenes? Ich meine, eigentlich reicht es ja, wenn Gott das weiß, oder? Aber wenn du mit stolz geschwellter Brust, ja, da kommt das, sie bläht sich nicht auf, da kommt das Beispiel schön raus. Ich habe dies und jenes für den Herrn getan. Die Liebe bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sich ungehörig verhalten, da gehört eine Menge zu. Da kann man eine Menge drunter machen. Tratschst du mit deinem Nachbarn über deinen anderen Nachbarn? Nein. Besonders wenn derjenige nicht da ist. Genau, wann sonst? Gar nicht. Aber ich weiß, wie das ist. Es ist so leicht. Es sind viele Beispiele, die ich bringen könnte, was ungehörig ist, aber ihr alle wisst Gottes Maßstäbe und wisst im Herzen und häufig auch in der Situation, das, was ich hier gerade mache, das ist eigentlich nicht richtig. Denn ich gehe mal davon aus, dass jeder von euch ein Gewissen hat, das durch den Heiligen Geist geschärft ist und nicht so reagiert wie eine Viehwaage. Da muss schon ganz schön was kommen, bevor es anschlägt. Ja, sondern da reicht schon ein bisschen. Eure Herzen sind doch geschärft vom Heiligen Geist. Ihr wisst, was richtig ist und ihr wisst auch in der Situation, was falsch ist, wenn ihr nicht in der Liebe reagiert. Sie sucht nicht das Ihre. Was heißt denn das Ihre suchen? Naja, wenn man seinen eigenen Vorteil sucht, seinen eigenen Ruhm, seine eigene Anerkennung. Ich. Ich habe dies, ich habe jenes, ich habe solches. Ich bin so toll, ich habe das geschafft, ich habe jenes erledigt, ich habe vom Herrn einen prophetischen Eindruck bekommen, der ist so beeindruckend. Vielleicht ist er das. Du kannst es so erzählen, dass es rüberkommt, dass du vom Herrn einen beeindruckenden Eindruck bekommen hast. Das mag ja auch sein. Du kannst aber auch erzählen, dass du vom Herrn einen Eindruck bekommen hast. Manchmal ist es nur die Art, wie man Sachen rüberbringt. Ja? Der Unterschied zwischen Demut und Stolz, geschwellter Brust, ist manchmal schon im Tonfall drin. Wenn du das Deine suchst, dann geht es dir um deinen Ruhm und deine Anerkennung, dein Selbstbewusstsein, das du steigern willst, indem du alles raushaust, was du Tolles gemacht hast. Was brichst du dir dabei ab, wenn du alles, was du Tolles getan hast, für dich behältst und Gott und sagst, ich weiß, ich habe das gut gemacht, Herr, danke. Das reicht. Gott erkennt das an. Gott sieht, was du geschafft und erledigt hast. Gott sieht, wo du gut bist und er ehrt dich. Und seine Ehre, die du bekommst, seine Ehrung ist sowieso viel größer als das, was irgendwelche Menschen sagen könnten. Sie sucht nicht das Ihre. Und jetzt kommt ein Punkt, der für uns alle vermutlich richtig schwierig ist. Sie lässt sich nicht erbittern. Die Liebe, in Klammern setzt euren Namen ein, lässt sich nicht erbittern. Und wie schnell kann das gehen? Wenn du zum Beispiel mit irgendwem im Streit liegst, regelmäßig, immer wieder die gleichen Themen über Monate und Jahre. Und es ändert sich nichts. Vielleicht ein Millimeter. Aber es ist im Grunde nichts. Und dann nicht bitter zu werden. Und nicht zu sagen, oh, schon wieder. Ich bin es leid, ich kann es nicht mehr hören. Dann nicht Groll und Bitterkeit zu spüren im Herzen über diesen Menschen, über diese Situation, über das, dass sich das seit Jahren nicht ein bisschen geändert hat. Vielleicht zwischen Freunden, Nachbarn, Ehepaaren. Dann nicht bitter zu werden, das ist echt eine harte Nummer. Als können wir aus uns heraus gar nicht. Aber die Liebe lässt sich nicht erbittern. Und sie rechnet das Böse nicht zu. Und nun stell dir vor, dass du regelmäßig solche Situationen erlebst, auch wie eben beschrieben, dann passieren Dinge, die dir wehtun. Jemand verletzt dich permanent, latscht über deine Grenzen und du bist immer noch vergebungsbereit. Wie lange geht das gut? Aus deiner Kraft. Ich behaupte mal, wenn vom Anfang der Situation, wenn wir mal an, dass solche Situationen vielleicht täglich passieren in deinem Alltag, von der gleichen Person, wie lange geht das gut? Ich würde sagen, wenn du 4 Wochen durchhältst aus deiner Kraft, dann bist du richtig, richtig top. Wenn du bis dahin das Böse nicht zugerechnet hast und sagst, okay, er ist einfach so, sie ist einfach so, das ist in Ordnung, Gott wird das in Ordnung bringen, Gott wird das heilen, Gott wird sich drum kümmern. Wenn du das 4 Wochen aus eigener Kraft schaffst, bist du top, aber ich glaube, viel länger geht das nicht gut. Nur, hier steht keine Zeitbegrenzung. Hier steht nicht, die Liebe rechnet 4 Wochen lang das Böse nicht zu. Ja? Und ab der 5. Woche kannst du richtig stinkig werden, ist völlig okay vor Gott. Steht da nicht. Steht eben nicht da, sondern es steht ohne Zeitbegrenzung. Sie rechnet es niemals zu, das Böse. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich an der Wahrheit. Manchmal gibt es ja sowas wie, ach, das kennen wir alle, Schadenfreude. Das gönne ich dem mal. Vielleicht was völlig ungerecht, was da passiert ist. Aber derjenige verhält sich selber so übel, dass du denkst, na, das hat er aber auch verdient. Das gönne ich dem mal. Menschlich total normal. Aber Jesus hat sowas nie gemacht und nie gedacht und nie gesagt. Und warum nicht? Weil er die Liebe selbst ist. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie freut sich an der Wahrheit. Da muss man manchmal wirklich schon ganz genau hingucken. Wie oft freuen wir uns über irgendwas, wo wir denken, wissen, letztlich ist das alles nur Blödsinn. Wir erfreuen uns an irgendwelchen Theorien, Nachrichten, sonst wie, aus dem Internet, sonst wo, wo wir eigentlich wissen, na komm Leute, ist zwar irgendwie faszinierend, aber nicht wahr. Und wie sehr freust du dich eigentlich daran, dass du Gottes Wort liest und sagst, die Wahrheit in dich aufnimmst? Ist es für dich eine Pflichtlektüre? Oder ist es ein, ja, ich freue mich über die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, da steht die Wahrheit drin. Darüber freue ich mich, das in mich aufnehmen zu können. Das ist ein Kriterium der Liebe. Und zum Schluss fasst Paulus diesen, also zum Schluss nicht der Predigt, sondern zum Schluss dieses Passus über die Liebe, fasst er das zusammen. Und das ist etwas, wo wenn ich da meinen Namen einsetze, da wirklich kläglich bei versage. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Wie lange kannst du dulden, dass du in schwierigen Situationen bist, gedemütigt wirst, dass du Schmerzen erleidest, dass du verletzt wirst innerlich, dass sich nichts tut an einer Veränderung bei einer schwierigen Situation, dass du das Gefühl hast, du bist im dunklen Tal, aber irgendwie endet das gar nicht. Wie lange duldest du das? Wie lange hoffst du, dass sich eine Situation ändern kann, die menschlich vielleicht sowas von verfahren ist, dass man menschlich sagt, da geht gar nichts mehr. Die Situation kann es vergessen, da kann man nichts mehr retten, da ist auch nichts mehr zu drehen. Und alle Leute sagen dir, komm, hör doch auf, das wird nichts. Das schafft, das kann gar nicht mehr, nichts mehr werden. Dort wird nichts passieren. Dort kann nichts mehr passieren. Hältst du auch dann noch fest an der Hoffnung, wenn alle sagen, lass die Finger davon. Das wird nichts mehr. Aber die Liebe hofft alles. Sie glaubt alles. Sie hält daran fest und sie erträgt alles. Und wer jetzt sagt, das tue ich alles, das passt so, dann hast du das Ausmaß, volle Ausmaß von Gottes Liebe erreicht. Wunderbar. Zeig mir, wie das geht. Möchte ich lernen. Die Liebe hört nicht auf. Wodurch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Mir als theologisch interessierten Menschen bleibt da gar nichts anderes übrig, als einen kleinen theologischen Exkurs zu diesem Vers zu machen. Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo wir nicht mehr prophetische Rede haben, wo wir keine Zungenrede mehr haben, wo wir die Gabe der Erkenntnis nicht mehr brauchen. Es gibt Leute, die sagen, das ist schon längst passiert. Wenn das Vollkommene kommen wird, das Vollkommene, also ne, bitteschön, das Wort Gottes, ist doch klar, das Vollkommene ist das Wort Gottes, also brauchen wir prophetische Reden nicht mehr, weil da steht doch alles drin. Also hören die Gaben auf. Ich würde sagen, wenn wir die anderen Verse dazu lesen, die danach kommen, würde ich sagen, nein, ist es nicht. Denn Paulus schreibt, wir sehen jetzt durch einen Spiegel, wie in einem dunklen Bild. Also wenn ich in den Spiegel gucke, ist es immer klar, deswegen muss ich kurz erklären, was Paulus meint. Solche Spiegel, wie wir sie heute überall hängen haben, gab es damals nicht. Das war ein Stück poliertes Metall, vielleicht auch sehr gut poliert, aber was du gesehen hast, war immer so ein bisschen unklar. Du sahst dein Gesicht, aber du hättest nicht sagen können, oh, da oben, hier, da ist irgendwie so ein kleiner Pickel. Weil so klar konntest du es nicht sehen. Der Spiegel war poliert, aber es war immer ein bisschen undeutlich, weil es eben Metall war und nicht das, was wir von Spiegeln können. Also heute sehen wir durch einen Spiegel etwas ungenau, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Wer erkennt das alles schon, wer erkennt nicht mehr stückweise, sondern wer erkennt alles von Gott? Wer hat das vollkommene Wissen, die vollkommene Liebe? Einzig und allein Jesus. Keiner von uns. Damit lässt sich so einfach auch diese Theorie widerlegen, dass die Gaben aufhören, wenn das Vollkommene da ist. Das Vollkommene ist erst dann da, wenn Jesus wiederkommt und seine neue Welt anbricht. Weil dann erkennen wir, wie wir bereits erkannt sind. Von Angesicht zu Angesicht. Keiner von uns hat Jesus von Angesicht zu Angesicht gesehen. Bisher. Wie schön, dass das noch kommt. Und dass wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Die Liebe hört niemals auf. Und das ist, um zurückzukommen nach dem theologischen Exkurs, der Punkt, der für uns so wichtig ist. Paulus sagt, prophetisches Reden wird aufhören. Zungenrede wird aufhören. Erkenntnis wird aufhören. Er findet diese Gaben nicht unwichtig. Das geht aus dem nächsten Kapitel hervor, wo er sagt, wir sollen nach der prophetischen Gabe streben. Aber er ordnet es richtig ein und sagt, das alles ist nicht so wichtig, wie dass wir Erfahrung haben mit Gottes Liebe, dass Gottes Liebe in uns lebt und dass Gottes Liebe aus uns herausströmt. Und wenn man sich anguckt, was eigentlich alles so die Liebe ausmacht, langmütig und freundlich, nicht eifernd, sich nicht aufblähend und so weiter, ihr habt das alle gehört. Und wenn ihr ernsthaft euch vor Gott geprüft habt in dem Moment, werdet ihr alle merken, boah, das ist aber echt ganz schöne Anforderung, ganz schön schwer, ganz schön hoch zu erreichen. Die Latte liegt irgendwo da oben. Und ich habe das schon angedeutet, aus meiner Kraft, aus menschlicher Kraft heraus, werden wir diese Latte niemals reißen. Wir können das nicht leben, aus uns heraus. Es ist unmöglich, all diese Dinge zu erreichen. Und selbst wenn du noch so heilig bist, gib dir 5 Tage lang mal zu wenig Schlaf. Dann möchte ich sehen, wie langmütig, freundlich und geduldig du bist, wenn das Telefon alle Viertelstunde klingelt, irgendjemand was von dir will, der Postbote an der Tür steht und irgendjemand mit dir streiten möchte. Ja, dann war es das. Spätestens dann war es das aus unserer Kraft heraus. Da ist es vorbei. Und deswegen möchte ich daran erinnern, wenn wir diesen Text isoliert betrachten und uns nur daran orientieren würden, dann haben wir ein echtes Problem. Dann hätten wir eine echte Schwierigkeit, wenn wir uns klar machen, wir sollen doch Jesus nacheifern. Und er hatte diese Liebe, jetzt sollen wir die auch haben. Ach du meine Güte, wie soll denn das gehen? Deswegen möchte ich euch erinnern, dass Paulus in Römer 5, Vers 5 und 6 schreibt, die Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist, als wir noch schwach waren, für die zu dieser Zeit noch Gottlosen gestorben. Das ist das Schöne an der ganzen Geschichte, dass es zwar diesen wahnsinnigen Anspruch gibt, aber dieser wahnsinnige Anspruch in Christus auch erfüllbar ist. Nicht, wenn ich sage, okay, gehen wir da mal ran. Ich weiß, der Typ da vorne, mit dem ich da jetzt reden muss, der stinkt mir, aber ich aktiviere mal die Liebe, die ich in mir habe, so. Das wird nichts. Aber wenn ich sage, so, weißt du, Jesus, du lebst in mir mit deiner Liebe. Deine Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in mein Herz. Ich kann das nicht, ich kann das komplett nicht. Das wird nie funktionieren. Aber mach du. Ich übergebe dir jetzt die Regie und wenn ich in dieses Gespräch gehe mit diesem Menschen, den du liebst, segne ihn und du weißt, wie ich für ihn empfinde. Vergib mir. Und jetzt setz deine Liebe frei. Ich möchte, dass du frei fließen kannst, dass das rauskommen kann, was du in mich reingelegt hast. Dann könnte und sollte die Situation anders sein. Und dann können wir dahin kommen, wenn wir ihm den Raum lassen, wenn wir uns klar machen, wir müssen Gott nicht um die Liebe bitten, weil sie schon ausgegossen ist, sondern wir können ihm danken und sagen, danke, das ist schon passiert und jetzt möchte ich erleben in der Situation, Stefan ist langmütig und freundlich, Holger verhält sich nicht ungehörig, Jason treibt keinen Mutwillen. Ja, musste ich mal überlegen, was ich jetzt mache. Das ist heikles, heikles Terrain. Jason treibt keinen Mutwillen. Henna lässt sich nicht erbittern. Und so weiter. Ich könnte jetzt alle Namen einsetzen. In Christus können wir das leben. Auch wenn ich selber da das Gefühl habe, ich stehe am Anfang und bin erst ein paar klägliche Schritte gegangen. Aber wir können das leben. Das ist nicht unerfüllbar. Und je mehr wir uns darauf einlassen, sagen, das ist Gottes Wort, so sollen wir sein. Wir sollen sein wie Jesus. Jesus war so. 1. Korinther 13, Verse 4 bis 7. So ist die Liebe Gottes. So sollen wir sein. Und wenn wir dann sagen, aber das geht, weil Jesus in mir lebt, dann werden wir mehr und mehr auch zu diesen Menschen, an denen die Leute aus der Welt, die Jesus nicht kennen, sehen können, dass wir Liebe zueinander haben und auch Liebe zu ihnen. Das ist nicht unerfüllbar, sondern machbar. Es ist nicht machbar aus uns, sondern wenn wir demütig genug sind zu bekennen, ich hisse die weiße Fahne, Gott, ich kann das nicht, ich werde es niemals können, mal allen Stolz zur Seite legen nach dem Motto, das muss doch gehen als Christ, ich muss das doch hinkriegen, sondern die weiße Fahne hissen und sagen, mach du, durch deinen Heiligen Geist in mir. Und dann kannst du sagen, du bist langmütig und freundlich und geduldig und so weiter. Und ich finde, das ist ein erstrebenswertes, das erstrebenswerteste Ziel als Christ, dass wir die Liebe Gottes ausstrahlen, sodass sie uns aus jedem Knopfloch kommt. Amen.